Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Spannender kann ein E-Prix wohl kaum verlaufen. Der E-Prix von Sao Paulo zeigt uns die schönen Seiten der Formel E mit dem Rennsieger Sam Bird. Das Wochenende aus Brasilien ist unser Thema in dieser Folge. Wie gewohnt mit unseren Erkenntnissen und den Siegern und Verlierern des Formel E-Rennwochenendes. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Damit begrüße ich euch nochmal zu dieser Folge E-Pod. Wie gewohnt auch mit dabei von eFormel.de, Tobi Wirtz. Hallo Tobi.
Hallöchen.
Wir haben ja lange darauf gedrängt, das haben wir schon in der letzten Folge gesagt, dass die Formel E endlich mal wieder zurückkommen muss mit einem Rennwochenende. Und was war das bitte für ein Rennwochenende, Tobi?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da ist einem ganz bestimmt nicht langweilig geworden in dem Rennen. Es war etwas anders als die ersten drei Saisonrennen, die wir in Mexiko und in Diriyah hatten, die ja, ich sag mal, für ein Formel-1-Rennen schon sehr, sehr spannend gewesen wären, aber für ein Formel-E-Rennen gähnend langweilig waren. Aber ich glaube, da hat die Formel E jetzt in Sao Paulo, Brasilien, mal wieder sich von ihrer besten Seite gezeigt und ein Rennen, das auf jeden Fall sehenswert war und vor allen Dingen bis zur allerletzten Kurve sehenswert, Luca.
Ja, auf jeden Fall. Und auf dem Sambodrom war also sehr viel Bewegung drin. Und für die, die das Rennwochenende vielleicht nicht ganz so im Detail mit dabei haben, schauen wir nochmal für euch in den Rückspiegel mit dem E-Prix im Rückspiegel.
Max Günther heißt der große Verlierer des Qualifyings und das noch bevor die Session überhaupt beginnt. Der Maserati-Pilot erhält ein neues Getriebe und einen neuen Inverter und muss daher 40 Positionen nach hinten.
Die Pole Position geht an den zweiten Deutschen im Feld. Pascal Wehrlein besiegt Stoffel van Dorn in 2000stel Sekunden und sichert sich die zweite Pole der Saison.
Günther wird Dritter, muss aber wegen des Teilewechsels ans Ende des Feldes und außerdem im Rennen noch eine Stop-and-Go-Strafe absitzen. Es profitieren Jean-Éric Vergne, Mitch Evans, Sam Bird, Edo Mortara und der starke Nico Müller.
Der Schweizer qualifizierte sich erstmals 2024 für die Duels, konnte jedoch wegen eines Aufhängungsbruches gar nicht erst antreten.
Das Rennen ist dann nicht mit den ersten drei Saisonläufen zu vergleichen. Windschattenfahren, Taktieren und unzählige Überholmanöver prägen das Bild.
Es gibt zahlreiche Berührungen, dabei gehen einige Frontflügel zu Bruch, nicht ohne Folgen. Nick Cassidy verliert die Kontrolle und prallt hart in die Mauer. Ausfall für den WM-Führenden, der die ersten drei Rennen alle auf dem Podium beendete.
Nach der Safety-Car-Phase sieht alles nach einem Porsche-Rennen aus. Jake Dennis, Antonio Felix da Costa und Pascal Wehrlein haben die meiste Energie übrig. Dann fordert die Hitze von Brasilien aber ihren Tribut. Alle Fahrer bekommen Probleme mit den Batterietemperaturen.
Und so überholt McLaren-Pilot Sam Bird in der letzten Runde mit einem tollen Manöver noch den strauchelnden Mitch Evans und sichert sich den Sieg. Dahinter schiebt sich Oliver Rowland kurz vor der Ziellinie an den hart fightenden Jake Dennis und Pascal Wehrlein vorbei und wird Dritter.
Überragend auch die Leistung von Max Günther, der es noch in die Punkte schafft und Neunter wird.
In der Fahrer-Weltmeisterschaft bleibt Cassidy trotzdem vorne, dahinter liegen nun Wehrlein und Evans, die dichter heranrücken.
Bei den Teams führt weiterhin Jaguar vor Porsche und DS Penske.
Das bestimmte Thema an diesem Wochenende war sportlich gesehen die letzte Runde, die die komplette Top 5 durcheinander gewürfelt hat. Das war echt kurios. Evans liegt vor Bird, dann dahinter Dennis, Wehrlein und Rowland. Das war die Ausgangssituation in der letzten Runde. Und wie das Ganze seinen Verlauf nahm, das hast du mal für uns aufbereitet, Tobi.
Man muss da ein bisschen differenziert betrachten. Einmal den Kampf um Platz 1 und den Kampf um Platz 3. Vorne an der Spitze, wie du schon sagtest, Mitch Evans geht als Führender in die letzte Runde. Der Abstand ist knapp, aber es sieht so aus, als wenn er den verteidigen könnte. Die Energie scheint keine große Rolle zu spielen. Aber dann tatsächlich bei der Anfahrt zu Kurve 9 schiebt sich Sam Bird außen neben Evans und geht mit einem Hammermanöver vorbei. Die letzten beiden Kurven schafft er es noch, sich zu verteidigen und holt sich schließlich den Rennsieg, den ersten für Bird seit New York 2021, also seit etwa 2,5 Jahren. Der allererste Formel-E-Sieg für McLaren. Wahnsinnige Freude bei den Papaya-Farbenen. Und ich muss sagen, während dieses tolle Duell gezeigt wurde, ist im Live-Bild eigentlich komplett untergegangen, dass es dahinter noch einen mindestens genauso spannenden Kampf gab, wo sich sich ebenfalls in der letzten Kurve die Positionen noch verändert haben, Luca.
Ja, genau, du sprichst es an. Wehrlein, der greift nämlich vor Kurve 10 außen Dennis an und ist damit bei der Anfahrt zu Kurve 11 auf der Innenseite gewesen. Dennis drängte ihn dann ganz nach innen und damit haben beide einen ungünstigen Winkel gehabt durch die Kurve. Profiteur war dadurch dann Oliver Rowland, der die Kurve von außen nahm und dann nach innen reingezogen ist. Und dank des zusätzlichen Schwungs schiebt er sich an beiden sogar vorbei und wird mit 0,019 Sekunden knapp Dritter. Und das, würde ich mal sagen, auch einer der knappsten Podiumsentscheidungen, denn dass Platz 3, 4 und 5 noch bis weit nach der letzten Kurve noch miteinander kämpfen und dass es da um tausendste Sekunden geht, ist schon sehr ungewöhnlich.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, das war ja schon so ein verrücktes Rennen. Wir hatten, habe ich in der Statistik gelesen, über 200 Überholmanöver gehabt. Und dass das Rennen dann aber tatsächlich bis wenige Meter vor dem Ziel noch so spannend bleibt und sich da die Positionen auf dem Podium sogar noch verändern, ich glaube, damit hätte niemand gerechnet. Und mal wieder allerbeste Werbung für den Sport, der in der Formel E geboten wird. Hat mir auf jeden Fall mega gut gefallen. Luca, eine Frage an dich. Welches der beiden Manöver, die da in der letzten Runde gemacht wurden, hat dir denn persönlich besser gefallen?
Also ich würde mal sagen, fast schon, dass in der letzten Kurve, wo es um Platz 3 ging, zwar war Bird auch super stark, ich meine, er hat sich ja durch den Windschatten da außen dann vorbeigekämpft, das war ja so auch mit das entscheidende Manöver dann dadurch, aber dieser Dreikampf dann noch bis zur Start- und Ziellinie, wo sich Rowland mit Köpfchen dann an Wehrlein und Dennis noch vorbeischieben kann und überraschend sich dadurch noch Platz 3 sichern kann, hat mir nochmal ein Stückchen mehr gefallen im Fernsehen und auch sowohl in den Highlights, die man unter anderem auf YouTube sehen kann, wirkt es gar nicht so und da wirkt der Move nicht so spannend, aber tatsächlich in der reinen Betrachtung auch nochmal in den Wiederholungen sieht es sehr, sehr stark aus und da kommt der typische Satz zustande, wenn sich zwei streiten, freut sich eben der Dritte. Hingegen konnte sich einer nicht unglaublich freuen, zwar ist er immer noch nach diesem Rennwochenende Tabellenführer und WM-Führender, Nick Cassidy, aber das Wochenende, muss man insgesamt sagen, war jetzt aus Sicht des Neuseeländers nicht unbedingt erfreulich.
Das auf jeden Fall. Ursache für das ganze Problem war die Tatsache, dass Cassidy im Qualifying einfach zu langsam war. Nico Müller im Abt Cupra war schneller als er und hat sich damit den letzten Platz in den Duels gesichert. Nick Cassidy damit nur auf Startplatz 9 und damit quasi mittendrin in der heißen Zone. Das Mittelfeld der Formel E, wo gerade in Sao Paulo auf dieser Strecke unheimlich hart gekämpft wurde. Und genau ein Opfer dieser Kämpfe wurde Nick Cassidy dann auch. Es gab mehrere Berührungen mit Konkurrenten und dabei wurde der Frontflügel von Cassidy beschädigt. Und in der Vollstromkurve 9, da wo Sam Bird in der allerletzten Runde das erfolgreiche Überholmanöver gegen Mitch Evans gesetzt hat, da rutschte der Frontflügel tatsächlich unter Cassidys Auto und der Neuseeländer fuhr geradeaus und prallte in spitzem Winkel in die Mauer. Und der Aufprall war so heftig, dass sogar das rechte Hinterrad abgerissen wurde und im Anschluss mitten auf der Strecke liegen blieb. Die Rennleitung hatte überhaupt keine andere Wahl, musste das Safety Car auf die Strecke schicken, um zum einen das Fahrzeug in der Auslaufzone von Kurve 10 zu bergen und dann die Trümmerteile, unter anderem das mitten auf der Straße liegende Rad, zu entfernen. Aber kommen wir noch mal kurz zum Unfall. Einen ähnlichen Fall hatten wir ja auch schon in Portland. Da hat Nico Müller den Frontflügel verloren, dem dann unter das Auto gerutscht ist und in der Vollstrompassage ist er dann geradeaus und hat einen heftigen Einschlag in die Mauer gehabt. Luca, da mal die Frage, muss die Rennleitung eigentlich nicht die Sicherheit im Auge haben und in einem solchen Fall reagieren und die Autos zum Reparaturboxenstopp reinholen?
Ja, das müsste auf jeden Fall passieren. Ich meine, es sind zwei ähnliche Stellen gewesen, sag jetzt einfach mal, obwohl es zwei unterschiedliche Strecken waren. Ich meine, in Portland hat man noch bei Nico Müller ein bisschen den Vorteil gehabt, dass es da noch wenigstens links etwas Grasauslaufzone gab, bevor dann der Einschlag in die Leitplanke oder in die Mauer dann kam. Bei Cassidy sah es ja ein bisschen anders aus. Da war grundsätzlich nicht viel Platz, typisch Formel E-mäßig halt Stadtkurs, dass dann dort die Mauer kommt. Und ja, du hast schon erwähnt, Einschlag war schon ziemlich heftig, weil sonst würde ja das nicht auch einmal mitten auf der Strecke liegen. Ja, auf jeden Fall. Also die Rennleitung muss in solchen Fällen halt wirklich reagieren, weil trotz Halo oder sonstigen Sachen, der Fahrer, der da drin sitzt, für den Einschlag, auch für Cassidy, der war schon sehr heftig. Und dass man da Verletzungen riskiert, keine Frage. Da muss man das Auto dann frühzeitig aus dem Verkehr ziehen und dann in die Boxengasse nehmen. Ich meine, den Flügel dort zu wechseln, ist ja nicht das Problem. Von daher zwar Pech, dass man dann in die Box kommen muss, um den Flügel zu wechseln. Aber ein Ausfall jetzt in beiden Fällen, für Müller letztes Jahr und für Cassidy jetzt in Brasilien, in Sao Paulo, ist das ja unbedingt auch nicht förderlich. Von daher muss da was getan werden. Siehst du wahrscheinlich ähnlich.
Ja, genau so. Interessante Bemerkung am Rande zu dem Thema. Nico Müller hatte genau das gleiche Problem. Auch er hatte sich den Frontflügel beschädigt. Er ist aber sofort an die Box gefahren, vielleicht auch mit der Erfahrung, die er schon in Portland gemacht hat, und hat sich den Frontflügel wechseln lassen, hat dadurch natürlich irre an Boden verloren, aber er konnte das Rennen wenigstens weiterfahren und ist nicht an einer heiklen Stelle in der Mauer gelandet. Muss man sagen, großes Glück für Nick Cassidy, nicht nur, dass ihm nichts passiert ist, ja, sondern auch im Blick auf die Gesamtwertung, du hattest es eben schon angesprochen. Mit Sam Bird, Mitch Evans und Oliver Rowland standen nämlich drei Fahrer auf dem Podium, die bislang keine ganz so erfolgreiche Saison gehabt haben. Damit bleibt Cassidy auch in der Gesamtwertung vorne. Wehrlein ist jetzt Zweiter und Evans neuer Dritter. Luca, das Feld hat sich damit jetzt wieder deutlich enger zusammengeschoben. Nach den ersten drei Rennen sah es ja schon so aus, als Cassidy sich ein bisschen absetzen könnte. Ist er jetzt nach dem Rennen in Sao Paulo immer noch Meisterschaftsfavorit für dich oder hat sich da für dich jemand anders in den Vordergrund gedrängt?
Also Meisterschaftsfavorit ist er immer noch. Von der Rolle kann er sich jetzt auch selbst mit dem Unfall aus Sao Paulo nicht freisprechen. Das steht mal fest. Die Frage ist natürlich, was geht in seinem Kopf vor? Also nimmt er das irgendwie mit für die nächsten Rennen, die da noch ausstehen? Zum Beispiel jetzt dann, das nächste steht ja direkt schon an, jetzt am 30. März in Tokio in Japan. Und von daher wird sich zeigen, ob das über die Saison bei Cassidy damit so weitergeht. Der Unfall könnte natürlich was damit ausschlagen, aber das müsste man einfach mal sehen. Pascal Wehrlein, du hast schon angesprochen, ist ja trotz dessen, dass er nicht auf dem Podium war, wieder erstärkt, kann man fast schon sagen, mit der Pole Position und den 15 Punkten, die er aus diesem Rennwochenende mitnimmt, damit die Lücke ja auch wieder schließt. Also er ist im Endeffekt Topfavorit Nummer 2, weil Topfavorit Nummer 1 ist nämlich der, der aktuell gerade vorne ist, und das ist Nick Cassidy, und von daher ist die Frage damit eigentlich dann doch relativ einfach beantwortet. Aber ich verstehe natürlich deinen Ausgangspunkt, denn mit einem Punkteplatzierung, egal ob es jetzt Platz 5, 6 oder 7 gewesen wäre, ich sag's mal, alles in den Punkten wäre für ihn immer noch besser gewesen, als 0 aus diesem kompletten Rennwochenende mitzunehmen, oder sehe ich das falsch?
Ja, auf jeden Fall. Man muss natürlich sagen, Cassidy hatte einfach nicht die Pace am Wochenende, hatte nicht das Tempo, und ich glaube auch, wenn die ganze Geschichte nicht passiert wäre, er wäre kein Kandidat für den Sieg gewesen. Aber wie du schon sagst, er hätte bestimmt im Bereich der Porsches nachher mitkämpfen können. Pascal Wehrlein wurde ja Vierter, Jake Dennis Fünfter und Antonio Felix da Costa Sechster. Da in dem Bereich hätte auch Cassidy sein können, und das hat ihn jetzt ein paar Punkte gekostet. Glücklicherweise hatte er genügend Vorsprung vor dem Rennen, sodass er noch vorne ist. Aber der Kampf wird jetzt auf jeden Fall enger, und nicht, dass sich am Saisonende das rächen wird, dass er den Unfall gehabt hat und da wichtige Punkte verloren hat.
Jemand, der mal so richtig ein Verlierer war, was das Thema Qualifikation anging, war Maximilian Günther. Mit einer Wahnsinns-Aufholjagd im Rennen verbesserte er sich, aber ja, so ganz glücklich war er sicherlich nach dem Qualifying nicht. Klär uns da nochmal auf, was da passiert ist, dass er dort vom letzten Platz starten musste und auch noch zusätzlich dieses Stop-and-Go-Penalty in dem Rennen absolvieren musste.
An seinem Auto wurde noch vor dem Qualifying Getriebe und Inverter gewechselt und damit das laut Reglement erlaubte Maximum an den Teilen überschritten. Die Folge war, er hat 40 Positionen Strafversetzung bekommen. Es starten allerdings nur 22 Fahrer, das heißt, selbst von der Pole Position aus sind maximal 21 Startplätze Strafe möglich. Damit war klar, Günther wird nicht nur vom letzten Startplatz aus das Rennen aufnehmen müssen, sondern auch im Rennen zusätzlich eine Strafe erhalten, denn das ist eine Regel, die es in der Formel E gibt. Wenn eine Rückversetzung nicht komplett genommen werden kann, gibt es zusätzlich noch eine Strafe im Rennen. Das ist von der Anzahl der Startplätze abhängig, die nicht zurückversetzt werden können. Wenn es maximal 10 Plätze sind, kriegt der Fahrer im Rennen eine Durchfahrtsstrafe. Sind es sogar mehr als 11, bekommt er nicht nur eine Durchfahrtsstrafe, sondern auch eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Penalty. Muss daher dann, wenn er die Durchfahrtsstrafe antritt, an der Box anhalten, 10 Sekunden stehen bleiben und dann weiterfahren. Was ich ganz interessant finde, ist der Grund für den Wechsel dieser Teile, denn weder das Getriebe noch der Inverter waren defekt. Das Team hat aus taktischen Gründen die Teile getauscht, weil man sich einen Performance-Vorteil mit neuen Teilen erhofft. Und man hat sich bewusst dazu entschieden, die Strafe in Sao Paulo zu erhalten, weil hier der Effekt sehr gering ist, denn die Strecke erlaubt sehr viele Überholmanöver, anders als zum Beispiel in Diriyah beim letzten Rennen oder mutmaßlich auch in Tokio, das wir in 2 Wochen haben werden, wo die Strecke deutlich enger ist und es dann schwieriger sein wird, von hinten eine Aufholjagd zu starten. Ich muss sagen, Günther hatte natürlich auch eine Wahnsinns-Performance im gesamten Rennwochenende. Im Qualifying war er in der Gruppenphase schnellster und in den Duellen wurde er dann Dritter, hat ganz knapp den Einzug ins Finalduell gegen Pascal Wehrlein verloren, der sich dann ja nachher auch die Pole Position gestartet hat. Und das Rennen, fand ich, war eine taktische Meisterleistung von Günther.
Genau, nämlich von Platz 22 startete er energiesparend und fuhr eben am Ende der ersten Runde an die Box, damit er eben seine Strafe absitzen kann, was auch vollkommen korrekt ist, weil eben es sind noch sehr viele Runden zu gehen und das dann in Runde 3 oder 4 zu machen, wäre ziemlich kontraproduktiv. Mit dem Safety Car in Runde 7 war er aber wieder am Feld dran und damit quasi der Sieger dieses Rennens, muss man wirklich sagen, weil wenn dieses Safety Car sicherlich auch so früh nicht gekommen wäre, dann wäre die Aufholjagd sicherlich deutlich schwerer gekommen. Und in Runde 15 tauchte er dann sogar schon zum ersten Mal in den Top 10 auf.
Dann gab es ja die zweite Safety-Car-Phase nach dem Cassidy-Unfall. Nach diesem Safety-Car kämpfte er mit Stoffel van Dorne, ging zwischenzeitlich auch mal am Belgier vorbei. Aber van Dorne hatte am Ende das bessere Händchen für sich, konnte Günther hinter sich lassen mit dem identischen Antriebsstrang. Beide fahren ja mit Stellantis-Antrieben. In dem einen Fahrzeug heißt der DS, in dem anderen Fahrzeug heißt der Maserati. Dennoch muss man ganz klar sagen, das sind 2 Punkte, die Maximilian Günther für Platz 9 bekommen hat, mit denen er vor Rennstart sicherlich nicht gerechnet hat. Und Luca, die Performance, die Günther gezeigt hat, bringt mich zu der Frage, was glaubst du, was geht für ihn dieses Jahr noch?
Ich hoffe mal sehr viel aus deutscher Sicht. Ich meine, in Diriyah mit Platz 9, im zweiten Rennen, war er auch mit der Punkteplatzierung unterwegs gewesen. Und ich sage jetzt mal so, mit so einer Aufholjagd erlangt man sehr viel Aufmerksamkeit im Paddock. Von daher würde sich da auch sehr viel Respekt eingefahren haben. Ja, die Punkteausbeute aktuell, wenn man da mal auf die Tabelle schaut, aktuell 8er, 22 Punkte hat er auf dem Konto und vor ihm und hinter ihm stehen ja nicht allzu kleine Namen, darunter jetzt eben auch Rennsieger Sam Bird und hinter ihm auch zum Beispiel Sebastian Buemi. Wenn der in dem Bereich auch über die Saison hinausbleiben kann, so in dem Bereich, ja, ich sage jetzt einfach mal zwischen Platz 5 und Platz 10, wäre schon sehr, sehr stark. Das zeigt eben, was eigentlich in dem Maserati stecken kann und Max Günther macht das ja bisher ja auch sehr stark. Ich meine, hätte er sich vielleicht sogar mehr belohnen können als mit 2 Punkten sicherlich, aber erstmal so eine Aufholjagd hinzulegen, gerade jetzt bei so einem Rennen, wo auch sehr viel Chaos mit dabei war, wo es ja auch nicht ausgeschlossen ist, dass er vielleicht in sowas hineingerät, ist es absolut stark und von daher, ja, wie ich schon vorher gesagt habe, zwischen Platz 5 und Platz 10, wenn er da sich platzieren kann über die Saison, wäre sehr, sehr stark für Maserati und auch für Max Günther selber.
Ja, ich glaube, ja, es geht sogar noch ein bisschen mehr nach vorne. Also Günther ist jetzt einer von nur 3 Fahrern, die in allen 4 Rennen bislang gepunktet haben. Die anderen beiden sind Pascal Wehrlein und Mitch Evans. Und das sind ja ganz, ganz heiße Titelfavoriten. Soweit würde ich bei Günther an der Stelle jetzt nicht gehen. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir von ihm noch die ein oder andere Sternstunde diese Saison sehen werden. Letztes Jahr hat er in Jakarta gewonnen. Jakarta ist dieses Jahr nicht im Rennkalender, aber ich wüsste jetzt nicht nach der Performance, die er jetzt insbesondere im Rennen gezeigt hat, warum er nicht auch für einen Rennsieg auf jeden Fall noch in Frage kommen konnte. Und die Formel E ist verdammt eng. Die Punktesituation ist ziemlich eng. Und mit einem Sieg ist man mal ganz schnell vorne in den Top 5 wieder mit dabei. Und wenn dann vielleicht noch ein zweiter Sieg dazukommen könnte, dann reden wir ganz schnell darüber, dass er vielleicht doch noch ein Wörtchen im Titelkampf vielleicht auch mitreden kann.
Dann kommen wir nun zu unseren Erkenntnissen aus Brasilien und wir haben es auch schon in unserer Vorschau angesprochen. Die heißen und sehr tropischen Außentemperaturen waren und sind ein Thema gewesen und das ist auch dein Top-Erkenntnis aus diesem Wochenende gewesen, Tobi.
Ja, das ist für mich tatsächlich ein ganz wichtiges Thema. Gerade bei den heißen Außentemperaturen wird das Thema Batterietemperaturmanagement einfach unterschätzt. Ja, die Porsche Phalanx bestehend aus Wehrlein, Dennis und Felix da Costa, die hatten zwar alle deutlich mehr Energie als Evans und Bird, als es auf die letzten 5-6 Runden anging, aber aufgrund von D-Rating spielten in der Schlussphase keine Rolle im Kampf um den Sieg. bevor jemand fragt, was ist D-Rating? D-Rating nennt man es, wenn die Batterie aufgrund der Temperatur nachlässt und nicht mehr ihre volle Leistung abgeben kann, auch nicht mehr die volle Leistung aufnehmen kann bei der Rekuperation. Das sorgt dafür, dass das Auto einfach langsamer wird. Mitch Evans hat es ganz gut beschrieben, dass der Topspeed massiv sinkt, einfach weil viel, viel weniger Power zur Verfügung steht auf der langen Gerade in Sao Paulo, ein wichtiges Thema. Und tatsächlich war es so, das D-Rating war ein viel gewichtigeres Thema als der Energiestand, den es wenige Runden vor dem Ende noch gab. Daher Temperaturmanagement muss man Lob aussprechen. McLaren, Sam Bird haben an der Stelle sehr, sehr viel richtig gemacht, was viele andere falsch gemacht haben und aufgrund dessen den Sieg sich verdient.
Ja, und bei mir schlägt es zwar nicht in Thema D-Rating, aber so ein bisschen in das Thema Nobody is perfect. So sah es für Jaguar und auch gerade für Nick Cassidy ja am Anfang und durchweg durch die ersten drei Rennen aus, aber ja, so ganz gelang das dem Team und auch den Fahrern nicht. Zwar muss man dazu sagen, gelang Mitch Evans ein Ergebnis auf dem Podium, auch der Sieg wäre sicherlich drin gewesen, aber du hast schon angesprochen, da ist das Batterietemperaturmanagement ein großes Thema gewesen, was vielleicht ihm auch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, was das Thema Rennsieg anging. Aber Tabellenführer, wie schon erwähnt, Nick Cassidy erleidet auch, wie zum Beispiel die direkten Konkurrenten Wehrlein und Dennis, einen Rückschlag in Sachen Weltmeistertitel. Aber einen Vorteil hat er noch im Vergleich zu Wehrlein und Dennis, die direkte Konkurrenten sind. Und das ist nämlich, dass er immer noch WM-Führender bleibt. Zwar nur ganz knapp vor Pascal Wehrlein, aber das nimmt er vielleicht so ein wenig mit in die nächsten Rennen. Aber die Pace war auch über das Rennwochenende bei Cassidy nicht ganz so da. Hoffen wir mal aus seiner Sicht, dass es dann in Tokio besser wird. Dann gibt's heute den Blick ins Teleskop, zwar nicht in die Zukunft, sondern einmal nochmal quasi in die Vergangenheit, nämlich es geht nochmal zurück nach Sao Paulo.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Wie Luca schon gesagt hat, heute geht's im Teleskop um Sao Paulo und genauer gesagt blicke ich da auf eine Aussage, die Porsches Formel E-Gesamtprojektleiter Florian Motlinger getätigt hat, nämlich bei unseren italienischen Kollegen von Il Messaggero. Denen hat er verraten, dass eine Belieferung von Abt Cupra mit Porsche Kundenmotoren definitiv im Gespräch war. Wir waren in Gesprächen mit Abt Cupra, sagt Motlinger da. Mehr kann ich dazu nicht sagen, es gab Gespräche und wir werden nächstes Jahr ein Kundenteam haben. Diese Formulierung kann jedoch aus deutscher Sicht leider nur bedeuten, dass man sich mit dem Team aus dem Allgäu nicht hat einigen können. Abt hat ja bekanntlich vor wenigen Monaten seinen Vertrag mit Mahindra gekündigt und Porsche seinerseits ist mit seinem derzeitigen Kundenteam Andretti aber sehr zufrieden, sodass höchstens eine zusätzliche Belieferung von Abt Cupra im Raum stand. Da diese jetzt nicht kommen wird, Motlinger sagte ja, dass es nur ein Kundenteam geben wird, bleiben also nur noch Jaguar, Nissan und Stellantis als Antriebspartner für Abt übrig. ERT dürfte in den Überlegungen des Teams aus Performancegründen wohl keine Rolle spielen, da hätte man auch bei Mahindra bleiben können. Luca, was glaubst du denn, welcher dieser Antriebe wird es bei Abt Cupra nächstes Jahr?
Ich hoffe mal, vielleicht den stärksten aus der Runde, denn Jaguar kennen wir alleine aus dieser Saison und auch aus der letzten Saison, dass sie da super stark sind. Die Frage ist halt, ob Jaguar mit Abt und Cupra da sich einigt wird. Sicherlich jetzt wäre die Verbindung zu Porsche halt kürzer gewesen, aber du hast schon angesprochen, Florian Motlinger, da hat es ja schon angesprochen, nur ein Kundenteam in der nächsten Saison. Und dass Andretti da wechselt oder vor die Tür gesetzt wird, ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich. Klar, Nissan und DS sicherlich auch, was man sehr stark überleben wird, denn du hast schon angesprochen, ERT keine Überlegung wert, weil Mahindra ist ja schon im Auto verbaut, von der Performance her ziemlich ähnlich einzuschätzen. Ja, ich hoffe mal, aus deren Sicht Jaguar, ob es dann auch so kommt, sind wir mal gespannt. Aber wäre halt alleine sportlich auch für Abt ziemlich gut, auch aus deutscher Sicht, um den Schwung in Richtung Podiumsplatzierung wieder zu kommen. Denn diesen Zug hat man ja, weil man ja auch schon lange in der Formel E ist, so ein bisschen verpasst. Denn ja, früher war das ja eines der Top-Teams, muss man ja sagen, in der Formel E. Und zum Abschluss kommen wir zu den Siegern und Verlierern des Wochenendes. Wieder gehen unsere Meinungen zwar etwas auseinander, aber einen von unseren Siegern haben wir schon angesprochen hier groß in dieser Folge.
Ja, auf jeden Fall mein Sieger des Wochenendes kann nach der Performance am Samstag nur Maximilian Günther sein. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich nicht gerne den Rennsieger nehme oder die offensichtliche Wahl treffe. Max Günther tatsächlich vom letzten Startplatz aus nach guter Qualifying-Leistung, dann Stop-and-Go-Penalty im Rennen und trotzdem noch in die Punkte gefahren. Das muss man sagen, das habe ich lange nicht mehr gesehen an der Performance. Richtig, richtig gut von Günther. Daher, na, für mich ist er auf jeden Fall ein Sieger des Wochenendes. Verlierer des Wochenendes habe ich auch einen. Und zwar ist das ein Pilot mit Jaguar-Antrieb. Allerdings vielleicht nicht den, den man jetzt denken würde, sondern ich habe tatsächlich als Verlierer des Wochenendes Robin Freins gewählt. Der war in Diriyah noch Zweiter, hat da eine überragende Leistung gezeigt, aber jetzt in Sao Paulo war er mitten im Nirgendwo und schlechte Performance im Qualifying gehabt, dann auch schlechte Performance im Rennen, am Ende des Rennens nur 18. und Letzter geworden. Da kann man wirklich nicht viel Positives mitnehmen und so gern wie ich ihn habe, da muss ich den früheren Audi DTM-Piloten an der Stelle tatsächlich mal so ein bisschen auch kritisieren. Er hat es dieses Wochenende einfach nicht hinbekommen und ja, ist am Ende dann trotz des gleichen Antriebs wie der fast Rennsieger Mitch Evans Letzter geworden. Das kann man, glaube ich, sich an dieser Stelle kaum schönreden. Luca, du hast zwei andere Namen bei dir stehen. Wer ist es denn bei dir geworden?
Du hast es angesprochen, du nimmst nicht gerne die offensichtlichen. An diesem Rennwochenende muss ich leider die offensichtlichen nehmen, denn es hat einen speziellen Grund, gerade bei Sam Bird, nämlich der ist mein persönlicher Gewinner dieses Rennwochenendes. Zwar hat er jetzt keine spektakulären Aufholjagden wie ein Maximilian Günther oder eine deutlich bessere Performance hingelegt als wie zum Beispiel Pascal Wehrlein, der sicherlich auch ein Rennsieg drin gewesen wäre, aber alleine, weil Sam Bird auch wieder in dieser Saison schlecht reingestartet, auch mal 0 Punkte aus einem Rennwochenende rausgegangen oder zumindest mal mit 0 Punkten sogar an 2 Rennwochenenden rausgegangen ist. Das deutete zumindest darauf an, dass es wieder so eine graue Maus-Saison wird, so nach dem Motto, unterm Radar wird man irgendwie wieder 15., 16., 17. oder man landet deutlich hinter seinen Teamkollegen. Und das ist eben aber mit dem Sieg, und ein Sieg kann sehr viel bewirken, muss man sagen, in der Formel E. Deswegen 25 Punkte da sehr verdient rausgeholt. Das haben wir auch schon breit getreten in dieser Folge, dass es ja mit sehr vielen Faktoren natürlich auch zusammengehängt hat. Und aber dennoch muss man sagen, Sam Bird da sich auf die 1 zu positionieren, sich in diesem dann doch sehr chaotischen Rennen sehr, sehr stark. Und der Verlierer, und das ist auch wieder offensichtlich, Nick Cassidy, denn seine Performance aus den letzten Rennen sprachen eigentlich nicht dafür, dass der jetzt irgendwie so extrem einbricht. Selbst die Performance ohne Rennunfall hätten nicht für einen Sieg oder gar ein Podium gereicht. Von daher kam dieser Unfall nochmal hinzu, nimmt damit seinen großen Vorsprung auf jeden Fall mal nicht mit in Richtung Tokio. Zwar dann noch einen kleinen vor Pascal Wehrlein, aber in Tokio darf er sich nicht viel zukommen lassen, weil sonst ist die Führung, und selbst wie klein sie ist, dann auch schon wieder weg. Sieger und Verlierer des Rennwochenendes gab es auch bei Kicktipp. Ja, die besten und die schlechtesten des Rennwochenendes, da zähle ich jetzt mich einfach mal zu der zweiten Kategorie hinzu. Die hast du mal für uns zusammengeschrieben, Tobi.
Ja, Luca, ich glaube, da gibt es wenig dran zu beschönigen. Aber fangen wir mal mit dem Positiven an. Dani 83 hat sich mit 23 Punkten den Tagessieg geholt und damit auf Platz 7 der Gesamtwertung nach vorne geschoben. Neuer Führender ist Ben. Dahinter liegen Timo, unser Chefredakteur, und Willi WH. Werfen noch mal kurz einen Blick auf die restliche Redaktion. Die amtierende Weltmeisterin, unsere Svenny, liegt auf Platz 4. Ich bin 9. Tim liegt auf Platz 14. Luca, du hattest echt keinen guten Tag, hast viel am Boden verloren, bist jetzt nur noch auf 26. Theresa hat leider ganz vergessen zu tippen, aber ich hoffe, beim nächsten Mal wird's ein bisschen besser. Sowohl für euch als auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen. 23 Punkte ist ein Ergebnis, ja, das man durchaus steigern kann. Und das kann uns tatsächlich auch jeder von euch zeigen, dass er oder sie es besser weiß als wir oder als die Leute, die bislang schon dabei sind. Mitmachen kann wirklich jeder. Einfach auf www.kicktipp.de/formel-e gehen, anmelden, mitmachen, Spaß haben. Und wenn ihr besonders gut oder in deinem Fall, Luca, besonders schlecht seid, dann werdet ihr ja auch im E-Pod persönlich erwähnt.
Genau, und die Schmach für die Redaktion gibt's dann wie immer auch in dieser Folge zu hören. Von daher lohnt sich immer. Weiteres von eformel.de findet ihr unter anderem auf Social Media. Die Verlinkung findet ihr auf eformel.de mit dem breiten Angebot, was eformel.de auf Social Media eben bietet. Da gerne mal reinklicken, genauso auch den Podcast abonnieren und bewerten, da auch mal auf allen Podcast-Plattformen vorbeischauen. Wenn es euch gefällt, da die 5 Sterne mal anklicken und eine nette Bewertung dalassen. Und natürlich konstruktive Kritik für diesen Podcast tut auch immer gut. Deswegen da alles gern mal nachschauen in den Bewertungen und wie immer abonnieren auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Und ich bedanke mich natürlich zum Ende immer an Tobi Wirz für die kompetente Einschätzung dieses Rennwochenendes.
Vielen lieben Dank.
Aber es geht ja für uns schon wieder weiter in Richtung Tokio. Das gibt's dann in der nächsten Folge. Alles Wichtige zum Tokio E-Prix. Und wir melden uns dann eben in der nächsten Woche wieder mit dem E-Pod, wie gewohnt hier von eformel.de. Ciao, tschüss und bye-bye.
Ciao.